ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Es sind zurzeit gleich zwei gefährliche internationale Krisen, die sich mit einem Mann verbinden, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und eben deshalb wurde das Treffen von Putin heute im Pariser Élysée-Palast mit der Kanzlerin, dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko und François Hollande mit Spannung erwartet. Eigentlich sollte es darum gehen, wie die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den pro-russischen Separatisten und den Regierungstruppen im Osten der Ukraine weiter befriedet werden können. Doch seit zwei Tagen bombardieren zur Überraschung des Westens auch russische Kampfjets Ziele in Syrien. Russland will den syrischen Diktator retten, wie Putin sagte. Die westliche Koalition will Assads politisches Ende. Und dieser Gegensatz verschärft die Krise in Syrien und überschattete zugleich das heutige Treffen in Paris. Matthias Wirth.
Sehr oft hat Igor Reschetnyak noch nicht demonstriert, aber heute musste es einfach sein. Denn heute ging es für ihn um weiterhin Krieg oder endlich Frieden in seiner Heimat, um die Zukunft der Ukraine. Eine Schar von Ukrainern wie Igor Reschetnyak, die hier in Paris fernab ihrer Heimat lebt, hat heute demonstriert und eine Gruppe von Syrern kam auch dazu, während im Élysée-Palast die Regierungschefs viele Stunden über das Schicksal beider Länder verhandelten, obwohl es doch eigentlich nur um die Ukraine gehen sollte.
Dieser Tag war dadurch wichtig, dass man erstmal sehr intensiv über die einzelnen Schritte diskutiert hat. Und es ist immer so, dass man dann schauen muss, wird das eingehalten. Das war nach Minsk und das ist nach Paris so. Garantien gibt es erst, wenn es geschehen ist.
Deutlich wurde heute, dass man über die Ukraine-Krise mit Russland nur so verhandeln kann, dass Russland auch bei einer Lösung der Syrien-Frage mitmacht. In der Ukraine haben wir zwar noch keine Lösung gefunden, aber es gibt jetzt schon weniger Opfer und die Gesprächspartner reden jetzt über alles miteinander und wir haben Erfolge erzielt. Frieden wird nur über eine gesamte politische Lösung geschaffen. Deutlich länger als erwartet hatten die Staatschefs verhandelt. Ein gutes Zeichen? Igor Reschetnyak jedenfalls hat seine Hoffnung nicht verloren. Wir haben ein bisschen Hoffnung und freuen uns, dass wir mit den Syrern gemeinsam demonstriert haben. Es ist gut, dass wir zusammen etwas auf die Beine stellen konnten und wir hoffen jetzt, unsere Probleme gemeinsam lösen zu können. Die Demo ist vorbei und Igor Reschetnyak und seine Freunde erheben ihr Glas auf den Frieden in beiden Ländern. Die Staatschefs sind da schon auf dem Weg nach Hause. Auf den Frieden anstoßen, das können sie noch nicht.
Und wir fragen Matthias Wirth in Paris. Eigentlich sollte es bei diesem Treffen ja um den Frieden in der Ukraine gehen. Wie sehr aber war denn tatsächlich heute der Syrien-Konflikt das Thema und wie war überhaupt die Atmosphäre bei diesem Gespräch?
Ja, man hatte schon von der ersten Minute nach der Ankunft von Wladimir Putin hier in Paris, der als erster der geladenen Staatschefs gekommen war, das Gefühl, es geht fast mehr um Syrien als um die Ukraine. Und deswegen haben auch die Einzelgespräche, die vor der eigentlichen Verhandlungsrunde stattfanden, eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Da ging es im Gespräch mit Wladimir Putin und mit Petroschenko im Wesentlichen darum, wie man diese beiden Themen, Syrien auf der einen Seite, Ukraine auf der anderen Seite, austariert. Die Gesprächsatmosphäre, das haben wir hinterher gehört, war doch relativ kühl und trocken. Aber trotzdem hat man versucht, sich über die Differenzen zu verständigen und versucht, sie zu überbrücken. Das ist ein Stückchen weit gelungen, aber von einem richtigen Fortschritt kann man heute, glaube ich, eigentlich noch nicht sprechen.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Matthias Wirth nach Paris. Seid willkommen in Deutschland. Das war es, was viele den Flüchtlingen zuriefen, als sie in den Bahnhöfen von München bis Dortmund ankamen. Diese Bilder gingen um die Welt und brachten Deutschland international viel Lob ein. Nun aber wird es schwieriger. Es kommen immer mehr Flüchtlinge an, immer noch viele, obwohl viele Kommunen sie nur noch mit äußerster Mühe unterbringen können. Oft dicht gedrängt auf Matratzenlagern und in Turnhallen. Und in den Flüchtlingslagern selbst gibt es immer wieder Spannungen, die sich sogar schon in Gewalt entladen haben. All das verändert nun auch immer mehr die innenpolitische Diskussion um die Flüchtlinge. Die kritischen Töne werden lauter. Matthias Deiß.
Gestern Abend in Hamburg. Zum ersten Mal bricht die Stadt ein privates Gebäude auf, beschlagnahmt eine Tennishalle um Flüchtlinge kurzfristig unterbringen zu können.
Ich stand vor der Entscheidung, Menschen in der Obdachlosigkeit bei den Temperaturen draußen schlafen zu lassen oder eine Halle, wo wir uns bereits handelseinig waren, wo das Grundstück der Stadt gehört, nur der Eigentümer nicht erreichbar war, gewaltsam zu öffnen oder eben nicht zu öffnen. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, im Zweifelsfall die Halle zu öffnen.
Die Hamburger Notmaßnahme für Bundeswirtschaftsminister Gabriel nur eines von vielen Warnsignalen. Wir werden das schaffen, hatte er neulich noch gesagt. Heute nun schränkte er ein. Die Belastungsgrenze sei bald erreicht.
Die Lage wird sehr dramatisch, weil wir einfach die Geschwindigkeit kaum noch schaffen, in der die Menschen zu uns kommen, geschweige denn von der Frage Integration. Und deswegen werden wir alles dafür tun müssen, dass die Zahl der Menschen, die nach Deutschland will, dass die sich im nächsten Jahr deutlich reduziert.
Ein Vorschlag hierfür, die Einrichtung von sogenannten Transitzonen an der deutschen Grenze, um Flüchtlinge, die keine Chance auf Asyl haben, frühzeitig abzuweisen. Die Idee stammt von Innenminister de Maizière, der heute zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in Erstaufnahmelagern und vermehrten Beschwerden von Flüchtlingen erneut deutliche Worte wählte.
Hier gilt, es gibt keinen Grund, Gewalt anzuwenden. Man kann auch von Menschen, die wochenlang unterwegs waren, die Deutschland als ihr Ziel ausgeben, etwas Geduld erwarten.
Reiner Populismus auf Kosten der Flüchtlinge, kritisieren die Grünen.
Der Innenminister pauschalisiert hier. Er wird im Zweifelsfall von den Flüchtlingen weder gehört noch verstanden. Er zielt damit auf die Stammtische und spaltet das Land. Das bringt uns nicht weiter.
Statt Grenzen dicht zu machen und Transitlager einzurichten, solle die Bundesregierung weitere Flüchtlingskontingente schaffen, fordern die Grünen. Dies würde Schleppern das Geschäft vermiesen und illegale Einwanderung begrenzen.
Als vor 25 Jahren Deutschland wiedervereinigt war, da war dieser Mann hier mit dem letzten Vorsitzenden des DDR-Ministerrats Hans Modrow, seit ein paar Monaten Vorsitzender der PDS, der Nachfolgerin der langjährigen Staatspartei SED. Seit dem 3. Oktober 1990 hat sich nicht nur im Leben des Gregor Gysi einiges verändert, sondern in dem aller Ostdeutschen. Insgesamt zum Guten. Darin waren sich heute im Bundestag alle einig. Neben der Kanzlerin ist der rhetorisch brillante, aber nie unumstrittene Gysi der bekannteste im Osten aufgewachsene Politiker. Und so passte es gut, dass sich sein letzter Auftritt als Oppositionsführer auch um den Jahrestag der Wiedervereinigung drehte. Marie von Meiningrott.
Da steht er nun. Und nach 10 Jahren Fraktionsvorsitz wird es heute das letzte Mal sein, in diesem Amt eine Rede zu halten. Und schon aus Prinzip kündigt er an.
Ich glaube, dass ich meine Zeit etwas überziehe, aber ich hoffe auf die Großzügigkeit des Bundestagspräsidenten.
Es ist zusammengewachsen, was nicht immer zusammengehörte. Die positiven Worte über das Gelingen der deutschen Einheit werden überwiegen bei der Debatte. Freiheit und Demokratie, eine funktionierende Wirtschaft werden immer wieder als Errungenschaften genannt, die, ja, von wem eigentlich erkämpft wurden.
Es waren die Adenauers, die Brands und die Kohls, die die Einheit herbeigewirkt haben und nicht die Lafontaines, die Honeckers und die Gysis in dieser Republik.
1866 hat die Sozialdemokratie in ihrem ersten Wahlprogramm geschrieben, wir wollen die deutsche Einheit.
Wir verdanken es vielleicht dem verglühendsten Verfechter der deutschen Einheit, ich meine Franz Josef Strauß.
Das Lob auf den bayerischen Übervater haut den politischen Opponenten nicht vom Hocker. Hauptsache, er macht selbst noch einmal klar, woran es ihm liegt. Und das ist ziemlich viel.
Nie wieder wird es eine Mauer in Deutschland geben. Die Angleichung der Löhne. Wir müssen Flüchtlinge anständig behandeln. Ich bitte Sie, wir haben 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer haben. Das passt ins 19. Jahrhundert. Ich wünsche mir zehntens und letztens eine andere politische Kultur.
Redezeit überzogen, der Bundestagspräsident zeigt sich milde. Ein Blumenstrauß von seiner Fraktion für 10 Jahre Chefreden, Applaus vom ganzen Parlament. Am Ende noch die Frage, was er mit der Kritik an der politischen Kultur meinte.
Eine repräsentative Demokratie benötigt, dass die Parteien unterschiedliche Interessen vertreten. Deshalb will ich ja auch wirklich keinen Bundestag ohne Union. Ich meine, viel kleiner, aber nicht ohne.
Großzügige Worte eines Mannes, der mit dem heutigen Tag seine Mission ein Stück weit erfüllt hat.
Ja, und wie steht es nach 25 Jahren um die deutsche Einheit? Dazu ein Kommentar von Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter und Mütter und die deutsche Einheit ist ein Erfolg, ein grandioser. Vor diesem Hintergrund ist es 25 Jahre danach ziemlich wurscht, wer welchen Anteil daran hat. Wir werden es schaffen, hat Kanzler Helmut Kohl 1990 gesagt, und wir haben es geschafft. Trotz aller Unkenrufe damals, trotz einer Treuhand, die der ostdeutschen Wirtschaft keine Chance ließ, trotz der Mauer in manchen Köpfen, trotz vieler Vorurteile. Deutschland hat sich verändert in den vergangenen 25 Jahren, ist reifer geworden, weltoffener, die kleinen Karos sind größer geworden. Weitgehend ist also zusammengewachsen, was zusammengehört. 25 Jahre danach ist Deutschland die wirtschaftlich und politisch stärkste Macht in Europa und unbestreitbar ein Einwanderungsland. Wer, wenn nicht wir, ist also in der Lage, den Ansturm von Flüchtlingen zu bewältigen? Wenn 25 Jahre nach Helmut Kohl auch Kanzlerin Merkel sagt, wir schaffen das, dann ist das ein selbstbewusstes deutsches Yes, we can. Das Glück der deutschen Einheit trifft in diesen Wochen auf die Herausforderung durch Hunderttausende Flüchtlinge. Doch diesmal bekommen wir nichts, wir müssen etwas geben. Heißt, wer einen Asylgrund hat, der sollte, wenn er Recht, Gesetz und Werte achtet, willkommen sein und bleiben dürfen. Aber Integration ist dabei Pflicht und die Erkenntnis, dass die Gesetze des Propheten hier nicht gelten.
Reinhard Becker kommentierte: Der Syrien-Konflikt ist auch beherrschendes Thema bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Juli Wrakers.
Vor der UN-Vollversammlung in New York hat der syrische Außenminister Mualim heute die Luftschläge Russlands begrüßt. Sie seien wirksam und unterstützen die Regierung seines Landes im Kampf gegen den Terrorismus, so Mualim. Mit Blick auf Militäraktionen anderer Länder wie der USA sagte er, ohne enge Zusammenarbeit mit der Regierung Assad sei es nicht möglich, den sogenannten Islamischen Staat zu besiegen. Mualim betonte, Damaskus sei zu Friedensgesprächen unter UN-Führung bereit. Nach mehr als 2 Jahren Pause soll es im Bundestag einen neuen NSU-Untersuchungsausschuss geben. Darauf haben sich die Fraktionen nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios geeinigt. Ab November soll dort die Aufarbeitung von Ermittlungsfehlern rund um die Mordanschläge des rechtsextremistischen nationalsozialistischen Untergrunds NSU weitergehen. Außerdem will man angesichts rechter Gewalt gegen Flüchtlinge auch aktuellen extremistischen Strukturen nachgehen. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi hat am Nachmittag den Kompromiss im monatelangen Kita-Streit gebilligt. Damit kann in der nächsten Woche die Urabstimmung unter den Mitgliedern beginnen. Das Ergebnis soll bis Ende Oktober vorliegen. Verdi beziffert das ausgehandelte Einkommensplus für die etwa 240.000 Beschäftigten im Schnitt auf 3,73%. US-Präsident Obama hat nach dem Amoklauf mit 9 Toten in der Kleinstadt Roseburg erneut schärfere Waffengesetze gefordert. Er kritisierte, Amokläufe seien in den Vereinigten Staaten fast schon an der Tagesordnung, die Reaktionen darauf Routine. Der Täter hatte in dem College im Bundesstaat Oregon 8 Menschen erschossen, ehe er selbst getötet wurde. Sein Motiv ist weiter unklar.
Uns bleibt jetzt noch der Blick auf das Feiertagswetter. Carsten Schwanke, wie wird's denn?
Ach, es wird eigentlich feiertagsgerecht. Meistens recht sonnig bei nur wenigen Wolken und auch der Sonntag fällt noch nicht ins Wasser. Das Wetter im Einzelnen wird bestimmt allerdings von mehr Wolken, die wir heute schon gesehen haben, hier vor allem Richtung Alpen. Da kann man ganz fast an der Form erkennen, das sind diese sogenannten Föhnfische, Altocumulus lenticularis. Und mehr von diesen Wolken werden im Verlauf der nächsten Stunden aus Süden über die Alpen hinweg auch nach Norden ziehen. Das Satellitenfoto zeigt aber, dass diese Wolkenbilder noch recht klein, noch sehr, sehr harmlos sind. Der große Rest Deutschlands heute Nachmittag noch wolkenfrei und sonnig. Doch blicken wir in die Nacht, dann sehen wir, dass sich diese Wolken ausbreiten werden. Zunächst nur auf den Süden und Südwesten. Im Norden passiert was anderes. Hier wird der Nebel, den es zur Stunde schon gibt, immer dichter. Dazwischen gibt es einen meist sternklaren Nachthimmel. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen minus einem und plus 11 Grad. Und morgen Vormittag gibt es eben eine Dreiteilung. Viel Sonnenschein in der Mitte. Im Norden Nebel oder Hochnebel, der sich nur langsam auflöst. Und immer mehr von diesen kleineren Wolken, die hier hier in den gesamten Süden und Südwesten hereinkommen. Am Nachmittag werden diese Wolken dann durchaus mal dichter. Vielleicht fallen auch mal 3 Regentropfen. Meistens bleibt es aber trocken. Recht freundlich und sonnig wird das Wetter im Osten sein. Auch im Norden, wenn der Nebel hier verschwunden ist. Nur im Norden Schleswig-Holsteins könnte sich der Hochnebel etwas länger halten. Dort dann auch nur 14 Grad. Sonst sind es im Norden 15 bis 18, in der Mitte und im Süden 20 bis 23 Grad. Der Wind weht dazu aus unterschiedlichen Richtungen. Im Norden kommt er aus östlicher Richtung mit Stärke 2 bis 4. Im Süden weht er eher aus südwestlicher Richtung mit Stärke 2 bis 3. Also insgesamt dann doch eher schwach. Schauen wir auf die weiteren Aussichten. Der Sonntag, wie gesagt, auch nett mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Allerdings werden die Wolken insgesamt etwas dichter. Und in Baden-Württemberg und Bayern könnte es etwas regnen. Die Temperaturen ändern sich aber kaum. 19 bis 22 Grad. Mit diesen Temperaturen gehen wir auch in den Montag. Dann fällt der Regen vor allem im Westen und im Südwesten. Aber wahrscheinlich erst Montagnachmittag oder Abend. Der Dienstag wird wechselhafter. Aber wir sehen hier, der Dienstag bleibt noch warm. Und erst ab Mitte nächster Woche geht es mit den Temperaturen dann doch eher Richtung kühlerer Oktober, Thomas.
Ja, Wochenende aber schon erstmal gut und noch warm. Herzlichen Dank, Carsten. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Im Anschluss sehen Sie einen Film aus der Schimanski-Reihe und um kurz vor 1 meldet sich dann Thorsten Schröder mit dem Nachtmagazin. Also kommen Sie gut durch die Nacht.